Wer von euch ist heute durch Sonnenschein aufgewacht? Ja. Oder wenigstens war schon Licht, wenn du die Augen aufgemacht hast. Auch nicht, gell? Also wenn du jetzt im Winter so lange schlafen kannst, dass du bei Licht aufwachst, dann ist wirklich frei. Genau. Der Winter ist die Zeit der Dunkelheit. Die Sonne ist immer gleich hell und heiß. Wisst ihr das? Und die Erde, die kreist in einer Ellipse um die Sonne. Das heißt, sie ist einmal näher und einmal weiter weg. Und im Winter, ist im Nordhalbkugel Winter, sind wir der Sonne sogar ein bisschen näher. Es ist also nicht, dass die Sonne nicht da war oder nicht scheinen wird, aber durch die Neigung der Erdachse, ich habe es jetzt in der Schule gelernt, kommt einfach die Sonne viel schräger und vor allem sie kommt viel kürzer. Und das schaukelt sich dann auch auf, kürzerer Tag, längere Nacht, dann gibt es auch die Kondensation von der Feuchtigkeit in der Luft, dann gibt es die Wolken, brauche ich euch nicht erklären, und dann haben wir das Gefühl, die Sonne ist weit weg und es gibt sie gar nicht. Dunkelheit empfinden wir oft als gemütlich, gell? Aber wenn wir genau nachdenken, ist die Dunkelheit nur dann gemütlich, wenn wir Licht haben, wenn wir Kerzen haben, wenn es einen Feuerschein gibt, dann ist es das Gemütliche. Das Gemütliche an der Dunkelheit ist nicht die Dunkelheit, das ist der helle Platz in der Dunkelheit. Die Dunkelheit draußen ist überhaupt nicht gemütlich. Aber wenn man im Freien ist, dann freut man sich, wenn der Mond scheint oder die Sterne oder was. Das ganz finster ist nicht gemütlich. Ja? Aber dieses Jahr, kommt man vor, ist besonders finster. Also jetzt nicht astronomisch oder meteorologisch. Und die Hauptursache, die man irgendwie so spürt für diese Finsternis, ist tatsächlich der Krieg vor unserer Haustür. Wie uns immer wieder auch gezeigt wird, in Wirklichkeit hat es immer auf der Welt irgendwo Krieg gegeben. Es war ja bei uns jetzt 70 Jahre weit weg und die Jugoslawien-Krise, hat nicht so direkte Auswirkungen auf uns gehabt. Das ist auch schon 30 Jahre her, wo es dort ordentlich Krieg gegeben hat. Aber jetzt gibt es auf uns auf einmal direkte Auswirkungen. Die Probleme in der Energieversorgung, die stellen genau dieses Licht und die Wärme in Frage, die wir brauchen, um die Finsternis zu ertragen. Ja, schon wird zu einem größeren Teil aus Gas erzeugt. Das heißt, es ist jetzt dann nicht nur kalt, wenn man da zu wenig hat, sondern auch finster. Es wird sogar von einem Blackout die Rede. Also ein Blackout ist ja auch Finsternis, oder? Mit allen Folgen, die das dann hat. Und diese Aussicht dieser Bedrohung, diese Last, die auf unserer Gesellschaft liegt, die trifft jetzt eigentlich auf eine verunsicherte, auf eine instabile Gesellschaft. Wäre unsere Zivilgesellschaft jetzt fröhlich und erfolgreich und optimistisch, da war das alles wahrscheinlich nicht so ein Thema. Die würden alle sagen, Horuk, das schaffen wir. Aber die letzten 2-3 Jahre, das ist eigentlich abwärts gegangen mit der Gesellschaft und hauptsächlich durch die Pandemie. Ich habe das erlebt, die Gesellschaft, in die Familien, sogar in die Beziehungen, da ist eine gegenseitige Aufhetzung passiert, da ist Spaltung eingekommen. Die Krankheit hat uns belastet, aber vor allem auch die Maßnahmen haben eigentlich alle betroffen, auch die nicht krank sind, inklusive Lockdown, Impfungen, Einschränkungen, ihr habt das alle erlebt. Die Kosten von dem werden uns noch lange beschäftigen. Und weil es jetzt doch jeden persönlich betroffen hat, ob er jetzt krank ist oder nicht, sind wir da auch alle emotional irgendwie stark investiert. Das ist kein Wurscht. Das ist überhaupt niemand Wurscht. Es hat immer Konflikte gegeben und die einen haben so gedacht und die anderen so. Aber dass jeder betroffen ist und jeder eine Meinung hat und eine starke Meinung hat, das ist irgendwie jetzt neu. Und jeder von euch kennt Fälle, wo es da Streit gibt, wo Freundschaften auseinandergegangen sind, wo es Zerbruch gegeben hat. Jeder hat das erlebt von euch am Arbeitsplatz. In der Familie, auch wir da in der Gemeinde, sind uns nicht vorbeigegangen. Und ich kann mich eigentlich an kein Thema erinnern in den letzten Jahrzehnten, jetzt bin ich doch schon ein paar Jahre da unterwegs, wo von außen ein Thema gekommen ist, das so stark in ins Persönlichste eingewirkt hat. Ja? Was ist denn persönlicher als deine Gesundheit und deine Freiheit? Der Zusammenhalt und auch das Vertrauen in die anderen hat echt stark gelitten, auch gerade in unsere politische Führung. Wir sind auch nur Menschen. Und wir haben erlebt, dass die unter Druck wirklich versorgt haben. Ich will mit keinem von denen tauschen. Ich hätte es wahrscheinlich keinen Millimeter besser gemacht. Man kann sich nur vorstellen, was da an Erwartungsdruck, an Zeitdruck, an finanziellen Druck auf die Leute gelegen ist. Aber es ist halt ziemlich offensichtlich, es hätte keinen Weg gegeben, das so zu machen, dass alle zufrieden gewesen waren. Es hat keine gute Lösung gegeben. Es hat vielleicht bessere gegeben, dass die einen für besser halten, die anderen nicht. Aber wir sehen auch, wenn wir jetzt reinschauen, dass es dort wirklich auch Überheblichkeit gegeben hat und Korruption. Kurz, ich möchte jetzt gar nicht lange darüber reden, aber unsere Gesellschaft ist eigentlich enttäuscht von unserer Führung, von unserer Leitung. Und bevor dieses Vertrauen jetzt schon langsam wieder aufgebaut worden ist, jetzt kommen diese ganzen Nein-Krisen, ja, der Krieg und die Energiekrise und Klimakrise möchte ich jetzt gar nicht in den Mund nehmen. Und in der Situation, jetzt obendrauf, auf das Ganze drauf, kommt jetzt noch, dass unser Sicherheitspolster, unser Allheilmittel in Frage gestellt wird. Ihr wisst, wovon ich rede. Das Geld. Die Inflation. Das, womit man es alles richten kann, womit man das alles abfedern kann, mit Hilfen, mit Sporten, mit etwas Schönes, was man sich leistet, das rennt uns völlig zwischen die Finger. Zumindest wird uns der Eindruck vermittelt. Und viele spüren das auch, wenn eine Stromrechnung dann auf einmal drei oder viermal so hoch ist. Und jetzt gehen die Emotionen wirklich hoch. Streiks. Wann haben wir solche Streiks gehabt? Es ist also dort und da mal mehr, aber das zieht sich jetzt ja durch. Also es ist den Leuten nicht mehr wurscht. Keiner traut mehr der Regierung eine Lösung zu. Wir sind enttäuscht. Und viele vermuten sogar eine böse Absicht dahinter, eine Agenda, einen Plan. So weit möchte ich jetzt nicht gehen. Ich möchte jetzt mit euch zurückschauen in die Zeit vor 2000 Jahren, in den Advent. Wir feiern jetzt ja den Advent. Und die Gesellschaft damals, vor gut 2000 Jahren, war eigentlich in einer ähnlichen Situation. Wenn man zwischen den Zeilen liest und den Kontext kennt, dann sieht man, dass es eigentlich eine ähnliche Situation war. Die haben den Krieg nicht vor der Haustür gehabt, sondern im Haus. Ja? Das römische Weltreich ist wie ein Dampfwalzen über Israel und die Nachbarnationen drüber gefahren, hat die erobert und unterjocht. Was ist schlimmer wie ein Krieg? Ein Krieg, den du verloren hast. Gar keine Frage. Die böse Agenda, der böse Plan, der war keine Vermutung. Das war die offene Wahrheit. Das Ziel des römischen Reiches war, maximal Geld aus den eroberten Provinzen auszupressen. Ja? Die waren schon im Niedergang und die haben jede Menge Knete gebraucht und haben sich eigentlich nur über diese Eroberungen wirtschaftlich aufrechterhalten. Das war der Zweck hinter dieser Volkszählung in Lukas 2. Das war der Grund, dass alles Volk hat gezählt werden müssen. Ja? Weil der Kaiser noch einen besseren Überblick haben wollte, wie viel Geld er aus den Provinzen kriegt und was seine Statthalter in eigener Sack wirtschaften. Deswegen ist das gemacht worden. Das ist jetzt keine romantische Sache gewesen. Ja? Und die lokale politische Führung von Israel, das waren Kollaborateure. Das waren Leute, die mit den Römern zusammengearbeitet haben. Die haben persönlichen Gewinn aus der Ausbeutung des eigenen Volkes gezogen. Und da verstehen wir vielleicht diese Feindschaft, die das Volk gegen diese Steuereintreiber gehabt hat, die Zöllner. Schlimmer wie die Zöllner, lesen wir würden. Wir denken uns, der Zöllner ist ein normaler Beruf. Das waren die Kollaborateure, die das Volk ausgepresst haben für die Besatzungsmacht. Ja, du brauchst einen Insider, dass du richtig was ausbringst. Und dann hat es natürlich einen offenen Konflikt mit den Rebellen gegeben, die da dagegen aufgestanden sind. Das ist Zeloten, heißen sie. Ja. Wir wissen übrigens, dass unter die Jünger ein Pharisäer, also ein Zöllner war und ein Zelot war. Der heißt sogar so. Vorstellen. Also, und unser Allheilmittel, das wir jetzt haben, nämlich der allgemeine Wohlstand aus billiger Energie, das war ja dort auch nicht verfügbar. Jedes Stückchen Holz, das dort gekatzt worden ist, hat jemanden müssen einklagen. Ja. Aber es hat einen großen Unterschied gegeben zwischen der Nobeling-Situation und der heutigen Situation. Einen großen Unterschied. Der ist, wir sind heute eine säkulare unreligiös, eine nicht glaubende Gesellschaft. Das hat viele Ursachen, aber der Glauben an einen allmächtigen Gott, der spielt heute in unserer Gesellschaft und Öffentlichkeit eigentlich gar keine Rolle. Es gibt ein paar Leute, die glauben, aber das hat keinen Einfluss. Damals in Israel, vor 2000 Jahren, da war das ganz anders. Die haben einen tief verankerten Glauben gehabt an einen allmächtigen Gott. Der Gott hat sie durch großartige Wunder aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Ihr wisst es, wir haben darüber gepredigt, da die 10 Plagen, die Teilung des Meeres, das Manna in der Wüste, dann die Versorgung und hat sie ins Gelobte Land geführt. Und das war für die kein Märchen, das war keine Geschichte, sondern das war Kernpunkt ihrer politischen, kulturellen Identität. Sie sind das auserwählte Volk. Gott hat sie befreit, sie in dieses Land gestellt. Das war dort von der obersten Führung bis zum Kind jedem klar. Die haben Gebote gehabt, wo es heißt, schärf das deinen Kindern ein. Schreib es dir an die Stirn. Halt es dir vor Augen. Das war im Alltag und in die Feste verankert und in der Familie und in den Ritualen, im öffentlichen Gottesdienst und auch in den politischen und offiziellen Ämtern. Und auch später noch haben sie Propheten gehabt und Wunder gehabt. Für Israel war es ganz klar, unser Gott lebt und er kann Wunder tun. Und in den Heiligen Schriften hat es auch klare Vorhersagen gegeben, dass Gott seinem Volk in der Not einen Helden als Retter schicken wird. Viele solche Prophezeiungen, wir lesen sie dort und da. Aber für die war das nicht eine Geschichte oder ein Spruch, sondern das war ihre kulturelle Identität. Sie sind das auserwählte Volk und Gott wird sie retten. Wir erwarten uns eigentlich jetzt keinen Retter. Erst recht nicht, als Gesellschaft meine ich jetzt, gell? Erst recht nicht einen übernatürlichen Helden. Aber Israel hat eine hohe Erwartung gehabt an diesen Retter. Der hat auch Sohn Davids geheißen und David war ja sein größter König. Und der Sohn Davids soll kommen. Und das war mir ganz klar, der wird die Römer rausschmeißen. Was haben die gegen den Sohn Davids zu melden? Ja? Gegen den Helden Gottes. Der wird ihnen wieder Bedeutung und Größe bringen. Der wird ihnen wieder Sicherheit und Wohlstand bringen. Der wird Israel so wiederherstellen, wie es in der Blütezeit einmal war. Das war die echte Hoffnung. Und wir wissen heute, dass Jesus Christus ganz, ganz anders gekommen ist, wie sie erwartet haben. Er ist in Armut gekommen, in einen Stall. Wo ist die Krippe? Okay, draußen ist er. Nicht in einem Palast. Er ist als einfacher Wanderprediger gekommen, einmal auf einen Esel in eine Stadt eingeritten. Ja, nicht als siegreicher General hoch zu Ross. Er ist als das leidende Opferlamm Gottes gekommen, und nicht als begeisternder Revolutionär, der alle hinter sich versammelt und dann losmarschiert und die Römer entfernt. Und er ist als Verbrecher am Kreuz hingerichtet worden und nicht auf einen Thron bejubelt. Jesus Christus hat die landläufigen Erwartungen an den Retter und Helden eigentlich alle enttäuscht. Und doch, er hat selbst den Anspruch erhoben, wie man heute gehört haben in dem Vers, nicht nur der Retter von Israel, sondern der Retter der ganzen Welt zu sein, aller Menschen zu sein. Er hat sich als Sohn Gottes, als Gott verstanden, bezeichnet und da gezeigt. Er hat von sich gesagt, dass er das Licht der Welt ist, dass in jeder Finsternis scheint und sie erhält. Und das ist auch der einzige Vers, den ich heute mitgebracht habe. Wenn man ihn am Beamer legt, Johannes 8, Vers 12. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das hat Jesus gesagt. Was hat das damals bedeutet? Also wir haben schon gesagt, Jesus hat nicht die verhassten Römer besiegt. Ja? Und da hat er sicher viele enttäuscht. Und vielleicht waren es auch die nachher gerufen haben ans Kreuz mit ihm, die davon enttäuscht waren, dass er nicht der Retter war, den sie erwartet haben. Sein Sieg am Kreuz ist aber viel grundlegender, viel tiefgehender. Wenn man das anschaut, was er vorher drüber gesagt hat und was die Apostel dann auch schreiben drüber, hat er die Macht des Todes dort gebrochen. Er hat den Fluch getragen, der auf allen Menschen liegt, weil sie Gott als ihren Gott ablehnen oder ignorieren und selbst Herrscher, also Gott, in ihrem Leben sein wollen. Und seine Jünger, da steht ja da, wer mir nachfolgt, ja, also seine Jünger hatten jetzt dieses Licht des Lebens, das Jesus ihnen versprochen hat. Wie schaut das jetzt aus? Licht. Das Licht in einem dunklen Raum, aber es ist nur ein kleines Licht, aber es ist nur ein Kerzenlicht, das macht ja den ganzen Raum hell. Ja, alles. Der Kampf zwischen Finsternis und Licht, der ist nie unentschieden. Der ist immer entschieden. Es ist immer klar, dass das Licht stärker ist als die Finsternis. Ja? Man kann ja auch keine Finsternis einschalten irgendwo. Man kann nur das Licht wegnehmen. Aber sobald Licht da ist, ist keine Finsternis mehr da. Weil die Finsternis selber ist ja nichts. Die Finsternis selber ist ja das Fehlen vom Licht. Das heißt, sobald Licht da ist, gibt es keine Finsternis mehr. Es ist nicht mehr finster. Und so ist Jesu Licht stärker als jede Finsternis. Jesus ist das Licht der Welt, sagt er von sich. Und wer hat dieses Licht der Welt? Wer mir nachfolgt. Das heißt, das sind die an ihn glauben. Was heißt an ihn glauben? Das heißt, seine Worte kennen, ernst nehmen und befolgen, dass Jesus mein Leben bestimmt. Und Jesus seine Nachfolger haben veränderte Herzen, andere Prioritäten. Und das verändert ein ganzes Leben. Sie werden das Licht des Lebens haben, das heißt, sie werden selber zum Licht. Ihre Schuld ist vergeben und ihre Lasten hat Jesus getragen. Und sie haben Gewissheit, dass sie nach dem Tod ewig bei Gott weiterleben werden. Und wir sehen, dass sich das Leben der Nachfolger Jesu radikal verändert hat. So wie er erzählt von dieser Spaltung in der Gesellschaft, die es damals auch gegeben hat, die Kollaborateure, die Zöllner und die Revolutionäre, die Zeloten. Ja, wir wissen, dass unter Jesus seine Jünger auch Zöllner und auch Zelot waren. Das heißt, diese Gegensätze, die Gesellschaft auseinandergerissen haben, waren für die Jünger keine Gegensätze mehr. Diese Trennung ist überwunden worden. Oder denk mal an die Herren und die Sklaven. Ein riesiger Interessensgegensatz. Meine, Sklaverei gibt es heute auch noch bei uns, nicht mehr so sichtbar, aber auf der ganzen Welt. Dass da einer ist, der bestimmen kann und der andere, der Eigentum ist. Das war damals ganz normal. Und auch das ist von den Nachfolgern Jesu überwunden worden. Der Paulus sagt den Sklaven, sie sind frei in Christus. Und er sagt den Herren, ihr seid Sklaven Christi. Sie haben das nicht abgeschafft. Aber sie haben in der Situation Freiheit gehabt. Und das war nicht mehr ein Konflikt, weil sie einen gemeinsamen Nein Herrn gehabt haben. Aus dieser kleinen, verängstigten Gruppe von Männern und Frauen ist eine weltweite, gewaltige Bewegung geworden. Und vieles, was wir heute für selbstverständlich halten, das verdanken wir diesen Nachfolgern Jesus. Ich möchte nur drei Sachen nennen. Das eine ist das Forschen nach Naturgesetzen. Die Rationalität, auch die gesamte Wissenschaft, gründet alles darauf, dass man verstanden hat, Gott ist ein Gott der Ordnung und es gibt Gesetze in der Wissenschaft. Und wir als Menschen können dem nachforschen und sie verstehen. Damit ist das Mystische, der Oberglaube, das Kismet, das ist alles damit überwunden und das hat die Menschheit wirklich weitergebracht. Das war und ist Licht in der Finsternis. Gott ist ein Gott der Ordnung, es gibt Gesetze, man kann verstehen, was in der Natur passiert. Das Zweite vielleicht, wo viele gar nicht denken, die Menschenrechte. Die Idee, dass Menschen Würde haben und wertvoll sind, und zwar alle, das ist Licht in der Finsternis. In Wirklichkeit kommt ja alles Gute von Gott. Ja? Wenn es nur, wenn wir nur ein Produkt des Zufalls sind, wenn wir ein Ergebnis der Evolution sind, dann brauchen wir von Liebe nicht reden. Dann brauchen wir von Schönheit nicht reden. Weil dann gilt nur, der Stärkere überlebt. Die Krankheit und der Tod sind ein Mittel der Auswahl, dass das Fittere durchkommt. Wo ist da Liebe? Wo ist da Schönheit? Das ist Licht in der Finsternis. Was bedeutet das für uns heute? Damit möchte ich zum Schluss kommen, dass Jesus Licht in der Finsternis ist. Hier im Raum sind viele Menschen, die Jesus nachfolgen. Ich weiß es, ich kenne sie. Und die glauben, dass er das Licht in der Finsternis ist. Sind wir deswegen alle reich? Oder schön? Oder wenigstens gesund? Oder halbwegs jung? Wir sind nicht einmal alle glücklich immer. Aber wir glauben das, was Jesus versprochen hat, was da steht, dass wir das Licht des Lebens haben. Jesus hat versprochen, dass er bei uns ist und dass er in uns lebt durch den Heiligen Geist. Jeder, der die Welt hat, gekonnt hat, muss sagen, sie war nicht gesund und sie ist auch nie gesund geworden. Sie ist ihr Leben lang eigentlich kränker geworden. Ja, über reich und schön und jung lasse ich mich jetzt nicht so aus, aber was man sagen kann, wenn man sie gesehen hat, sie hat das Licht des Lebens gehabt. Jeder, der mit ihr geredet hat, es war Zufriedenheit da, es war Dankbarkeit da. Das ist nicht normal in der Situation. Das ist nicht einmal für Gesunde nicht normal. Ja? Ich kann dir nicht versprechen, wenn du das Licht des Lebens hast, dass du jung bleibst, schön bleibst und reich wärst und gesund wärst und immer glücklich bist. Aber trotzdem, wenn du in einen stockdunklen Keller gehst und du hast ein Licht bei dir, dann ist der eben nicht mehr stockdunkel. Dann siehst du, weil das Licht in alle Ecken scheint. Und vielleicht gibt es auch noch Dinge und Umstände, die dich beschäftigen und die belasten. Ja? Vielleicht reicht dein Einkommen nicht für ein bequemes Leben. Vielleicht bist du krank und wärst nicht mehr richtig gesund. Die meisten Leute sterben eigentlich nicht von lauter Gesundheit. Das liegt irgendwie in der Natur der Sache des Todes, dass irgendwann einmal bist du nicht mehr gesund, weil sonst hättest du ja weiterleben. Ja. Und vielleicht kommt der Krieg bis zu uns. Direkt. Mit Zerstörung und Tod und alles, was dazugehört, was wir schon längst gedacht haben, überheblicherweise gesagt haben, als Europäer, über das sind wir hinweg, so sind wir nicht mehr, wir haben das überwunden, wir haben die EU, wir haben das und das. Und in Wirklichkeit haben eigentlich die reichen und mächtigen Völker den Krieg nur exportiert in die anderen Länder und haben auf die Arbeit geschaut, ihr schlagt euch noch die Köpfe ein. Vielleicht werden wir lernen, dass das jetzt gar nicht so ist. Aber wie viele Gläubige in der Weltgeschichte kannst du auch jetzt ganz anders damit umgehen? Du kannst das ganz anders einordnen und beurteilen, wie die Leute im Finstern umherirren. Wenn du die Gewissheit hast, dass unser Leben hier auf dieser Welt nur ein kleiner Teil, nur der Anfang vom ewigen Leben ist, dass auf uns eine ewige Herrlichkeit wartet und dass Gott selbst versprochen hat, dass es dort, dass dort alles gut ist, dass dort kein Streit ist, kein Schmerz, kein Leid, kein Tod, unser echtes Zuhause, so wie es immer hätte sein sollen. Ja? Ich habe der Wallfahrt gesagt, wenn wir uns im Himmel sehen, dann freue ich mich auf ein Tänzchen mit ihr, weil sie wird nicht im Rollstuhl sitzen. Und ich glaube, auch die Alex wird sich mitfreuen. Wenn ich diese Gewissheit habe, dann gehe ich anders durch die Finsternis. Dann ist es eben nicht mehr finster, wenn ich das Licht des Lebens habe. Und nur durch Jesus haben wir dieses Licht. Er hat es ermöglicht, dass wir dieses Licht, diese Gewissheit haben. Und wenn du jetzt noch nicht ganz verstanden hast, wie das mit Jesus zusammenhängt, warum er dieses Licht der Welt ist und über das mehr wissen willst, wie du auch dieses Licht des Lebens haben kannst, was das bedeutet, warum Jesus der Einzige ist, der uns das geben kann, dann red mit jemandem, der das weiß. Es gibt genug Leute da und auch Gelegenheit wäre, vielleicht heute Nachmittag, wir werden das extra mit Feuerschalen so machen, dass wir dort das auch erleben können, wie ein Licht in der Dunkelheit Wärme gibt und die Dunkelheit eben gemütlich macht. Ja? Wir sind dringend, hoffentlich haben wir vielleicht doch reinkommen. Dieses Adventfestel soll eine Zeit sein, nicht wo eine großartige Predigt passiert, sondern wo wir, die wir das Licht des Lebens haben, mit Leuten reden können, die das vielleicht noch nicht haben und sich das fragen. Und deswegen lade ich euch ein, dort auch dabei zu sein, wenn ihr wen eingeladen habt oder nicht wen eingeladen habt, mitzuhelfen. Man muss auch gar nicht handfahren dazwischen, wir können über Mittag da bleiben und werden uns eine Pizza bestellen und ein bisschen herrichten. Ich freue mich auf die Zeit mit euch. Ich habe mir sogar Urlaub genommen, weil ich muss ja normal heute arbeiten. Aber ich freue mich, dass wir das Licht des Lebens wirklich haben. Und dass wir uns das nicht nur einbilden. Und dass wir von dem reden dürfen. Danke, Herr, dass du das Licht des Lebens bist. Dass du der Einzige bist, der das hat kennen, erreichen für uns. Der diese Trennung überwunden hat zum Vater. Wir wollen das feiern und dann das Denken auch in dieser Zeit jetzt. Wir danken dir dafür, dass du es hell gemacht hast in unserem Leben. Und dass das, was rund um uns noch am Finsternis da ist, sein Schrecken verliert, weil wir Licht haben und Licht sind. Und wir bitten dir, dass du vielen Menschen, Leute, auch noch helfen kannst, dieses Licht zu erkennen. Amen.